PPR, Superflex, Tight End Premium, Matthew Stafford oder Jalen Hurts?
Jalen Hurts.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. So Phil, jetzt haben wir irgendwie die vierte Aufnahme in einer Woche, glaube ich. Unsere Hörer sind hoffentlich noch nicht total übersättigt von uns, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf heute.
Ja moin, ja, nach der Erholung von dem Draft-Wochenende geht es jetzt auch wieder bergauf, ne? Im Moment habe ich Stress genug, aber nichtsdestotrotz muss sein. Let's go.
Das ist der Grind. So ist es halt. Genau. Die Sonne scheint hier auf Giesingshöhen. Ich muss noch einmal kurz, wenn ich schon mal flexen kann wegen meinem Fußballteam, dann muss das einfach auch mal hier rein. Gestern war richtig geil. War zwar nicht, muss man sagen, nicht hundertprozentig Corona-konform, glaube ich, von allen, aber das 60er Trainingsgelände ist ja ungefähr 200-300 Meter vom Stadion entfernt und da fahren die Jungs immer mit dem Bus hin und gestern war dann, ich glaube es waren 2000 Leute ungefähr, die Spalier standen für den Bus. Es war wieder fast sowas wie ein Stückchen Normalität in Giesing zu hören und zu sehen. Gibt's geile Videos auf YouTube. Also war sogar echt, was sehr cool war, Großteil war mit Maske unterwegs. Hat mich gefreut, dass Klischee der Vollidioten als Fußballfans, sag ich mal, wurde da halt auch wieder widerlegt, zumindest meiner Meinung nach. Genau. Das dazu. Bei Bremen läuft alles nach wie vor ganz hervorragend, oder?
Ja. Mit dem Berg runter, ne? Also.
Ja, so ist das. Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr Matchups gegeneinander. Das wäre interessant.
Traurig wäre das. Naja.
Nee, ihr packt das.
Ich sehe uns schon in der Relegation gegen den HSV, obwohl die werden wieder Vierter spielen. Ja. Also schauen wir mal.
Mal sehen. Okay, tipptopp. Genug des Warm-ups. Wir kommen rein. Ich glaube, es gibt keine wirklich relevante News so kurz nach dem Draft, die wir jetzt noch irgendwie mit aufnehmen müssten. Und können eigentlich direkt reinstarten in die heutige Folge. Wir haben eine ganze Menge Hörer-Trades bekommen, die sich so über das Draft-Wochenende angesammelt hat. Freut mich natürlich sehr. Sehr cool, dass da das Interesse da ist und dass wir gefragt werden. Ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Wir starten rein mit dem ersten. Das war gleich ein Package, das wir da bekommen haben. Sind zwei Deals, die nacheinander liefen. Und zwar auch mal mit IDP-Beteiligung. Haben wir nicht so oft. Wir spielen es gerade auch in der Liga gemeinsam. Da hatten wir gerade ein Startup, von dem wir decken auch das hier auf jeden Fall mit ab. Und die Liga an sich, neben IDP ist es eine Superflex- und PPR-Liga. Es wurde getradet der Rookie 106, 306 und Jalen Hurts gegen den Rookie 104, 111 und Minka Fitzpatrick. Und dazu muss man noch sagen, es ist eine super tiefe IDP-Liga, heißt, die haben vier D-Line, vier Linebacker, vier Defensive Back-Starter plus zwei weitere Flex-IDP-Starter, das heißt 14 IDP-Starter in der Liga. Und Minka ist da einer der besten Scorer in dem System und hat über 200 Fantasy-Punkte letztes Jahr gemacht. So, das mal als Einleitung hin zu dem Deal. Wie würdest du denn den einschätzen? Ist ja nicht ganz leicht, sind eine ganze Menge Parts dabei.
Ja, also wenn ich ihn jetzt mal auseinandernehmen würde, dann würde ich es mal, um es zu vereinfachen, nehmen Jalen Hurts, 1-4 gegen 1-4. 1-4 dürfte wahrscheinlich irgendwie entweder Zach Wilson oder Justin Fields oder Najee Harris, irgendwie sowas sein. Da bin ich also auf der Seite des 1-4. Einfach, weil da auf jeden Fall etwas mehr Sicherheit mitschwingt aus meiner Sicht. Hurts, da ist es sehr gut möglich, dass der nach der nächsten Saison wieder abgesägt wird. Ja, dann 1-6 gegen 1-11. Da bin ich logischerweise auf der 1-6er Seite. Gut, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Ja. Und 3-6 gegen Minka Fitzpatrick, das ist für mich dann auch in etwa ebenbürtig. Bei 3.6, da bekommst du durchaus noch einen guten IDP-Starter, denke ich. Und also wenn du jetzt Minka 1:1 ersetzen willst, zum Beispiel mit Trevon Merrick, den die Raiders ja gepickt haben, der da irgendwie auf Free Safety wahrscheinlich starten wird oder sowas. Genau, muss man sich mal ansehen, ob der für Fantasy dann wirklich auch relevant wird. Aber das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Also den solltest du da auf jeden Fall eigentlich noch bekommen. Und dementsprechend wäre ich da auf der Seite des 1-4-Picks.
Okay, Moment, das jetzt hat es mich ein bisschen geworfen. Auf der Seite des 1-4, da ist ja Minka dabei. Im 1-4-Package. Also du wärst, so wie ich dich verstanden habe, auf dem Weg hin, du wärst bei 1-6 ja. plus 3-6 plus Hertz.
Ja, Entschuldigung, ja, ich wäre auf der genau. Seite leicht, genau, ja.
Ja. Wäre ich auch im Prinzip, ich würde 1-4 und 1-6, da kommen wir später noch dazu, da ist für mich ein kleiner Tierbreak drin, daher ist der 1-4 tatsächlich für mich auch mehr wert als der 1-6, aber im Prinzip am Ende, ich halte von Hertz relativ viel, ich glaube, dass er, wenn er auch nicht der Starter in Philly bleibt, auf jeden Fall eine Zukunft als Starter in der NFL hat, dafür gibt es zu viele, zu viele schlechte Quarterbacks. Und die Umstände letztes Jahr waren katastrophal und er hat ganz gut, also er hat einigermaßen überlebt. Daher halte ich, denke ich auch, dass er langfristig Value hat. Hier, ich muss sagen, bei IDP ist es teilweise schwierig, wirklich ein Urteil zu fällen, weil ich einfach nicht weiß, wann gehen in der speziellen Liga mit 14 IDP-Startern, wo du wirklich massiv Value over Replacement von Minka hast, wann gehen da die Top-Scoring- IDP-Spieler. Was ist, wenn du nur 8 offensive Starter hast in der Liga?
Ja.
Dann kann es sein, dass da ein Linebacker in der ersten Runde geht. Also das ist das wissen wir halt nicht jetzt.
Ja, ich habe mal angenommen, dass es ungefähr ausgeglichen ist.
Ja. Ja, ich denke, so das wäre als Info hier oder einfach als Feedback, kommt jetzt darauf an, wie die Liga aussieht. Wenn das ausgeglichen ist und auch offensiv viele Spieler da sind, dann finde ich, wurde hier für Minka überbezahlt. Wenn das offensiv ein deutlich kürzeres Lineup ist, dann verstehe ich, warum man es tut. Und vor allem war da ein weiterer Deal gleich in der Pipeline, auf den können wir direkt überleiten. Es wurde der 1-11 dann zusammengepackt mit Chase Edmonds und dafür konnte Cam Akers akquiriert werden. Und ich glaube, da sind wir beide relativ eindeutig auf der Cam Akers-Seite, oder?
Ja, 100%. Also für mich ein deutlicher Gewinn für die Akers-Seite. Einfach wahrscheinlich auch, weil wir auch Akers-Truther sind, also...
Oh ja.
Sehr viel von ihm halten. Genau, das kommt wahrscheinlich nochmal hinzu. Aber auch einfach, der 1-11 ist im Rookie-Draft halt, ja, da ist halt ein enormes Tierbreak vom Value her. Also, genau, und Chase Edmonds ist halt der Chase Edmonds, der auch letztes Jahr war, meiner Meinung nach. Also, da ist kein Unterschied. Ich sehe da Connor in der Drake-Rolle. Und Chase Edmonds in seiner Rolle mag sein, dass er ein paar Touches mehr und ein paar Catches mehr bekommt, Targets, genau, aber ja.
Ich traue Chase Edmonds auch nicht zu, selbst wenn James Conner, sag ich mal, verletzt ausfällt oder so, Chase Edmonds ist kein Three-Down-Back, wird es auch nicht schaffen dann, der wird es nicht reißen.
Nein, auf gar keinen Fall. Du weißt, was ich von undersized Backs halte.
Ja, absolut. Und da bin ich nicht weit davon weg. Also.
Ich glaube, er hat einen Goal-Line-Touch in seiner Karriere. So viel dazu zu Upside.
Ja, genau. Das kann man einen Haken dran machen. Das ist ein geiler Deal. Und da ist es, also mit dem mit betrachtet, finde ich, ist die Serie oder dieses Trade-Package gesamt betrachtet dann schon absolut zu vertreten und kann man machen und ja, alles in Ordnung, denke ich.
Ja.
Genau, dann kommen wir zum, dann quasi Deal Nummer 3, Superflex PPA, aber eine 14-Team-Liga und das ist jetzt weniger eine konkrete Trade-Frage als mehr eine strategische. Hier möchte unser Hörer, oder sieht sich im Win Now und möchte angreifen in der nächsten Saison, Er sieht voraus, dass in den ersten, also vor dem 1-0-7 auf jeden Fall vier Quarterbacks weggehen, da die Teams, die da picken, jeweils nur einen Starter in der Superflex haben und ja, dementsprechend ist das, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich, würde ich ihm recht geben. Und ja, jetzt fragt er uns, was er mit dem Pick machen soll. Würdest du ihn denn für einen alternden Star-Running-Back traden oder wenn, also wenn der Hörer ihn hier behalten soll, welchen Rookie würdest du denn dann picken, um im Winnow auch einen Impact zu haben?
Also, genau, erstmal zum Ligenformat 14er Superflex. Ja, da bis zum 1-7 dürften da sogar alle 5 Quad, also Starter, weg sein oder sollten weg sein. Genau, also da, die, oder die müssen weg sein, ne? Ich spiele selber eine 14er Superflex-Liga und also der Value ist halt einfach extrem, ne? Und dementsprechend, also die müssen eigentlich alle vom Board. Irgendwo dazwischen würde ich noch, ich persönlich wahrscheinlich noch Najee Harris sehen. Genau, und dann sind wir schon bei 1-7.
Ja.
Genau. Dementsprechend kann es halt sein, dass zum Beispiel eben jener Najee Harris, da muss ja nur ein Owner vielleicht den, ja, jemand anders besser finden, einen Kyle Pitts, einen Jamar Chase und den früher nehmen und schon fällt dir Najee Harris in den Schoß. Ich hatte unter der, oder Sonntag einen Draft und da ist Najee Harris einfach bis an 1-8 gefallen in der 12er Superflex-Liga. Also, ja, und derjenige, der einen 1-8 gepickt hat, der hätte es auch kaum fassen können, ne? Ja. Glückwunsch, Sven, an dieser Stelle.
Hat sich ja auf Twitter gefreut, ich habe es gesehen, ja.
Ja, zu Recht, ne? Also, das ja, Problem war halt auch, das Problem war halt, es war ein Live-Draft, ne? Und das Ding schlecht. Ist halt, dann kannst du nicht, ja, dann kannst du leider nicht so reagieren. Ich habe mich auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil sonst hätte ich auf jeden Fall probiert, da hochzugehen.
Ja, schön an 1-7 naja. Natürlich, weil du weißt, dass Sven hat ja nicht mit dir getradet, wenn der Najee liegt.
Ja. Ich wollte an 1-6 hochgehen, aber derjenige wollte lieber Mac Jones nehmen. Naja, jedenfalls, genau. Also dementsprechend, ich würde erstmal den 1-7, um zur Strategie zu kommen, ich würde den 1-7 erstmal behalten, würde mal gucken, was da hinfällt. Weil das kann durchaus spannend sein. Und wenn, selbst wenn du dann on the clock bist und es ist entweder noch ein Quarterback auf dem Board, es ist noch Kyle Pitts auf dem Board, dann hast du halt auch Trade Value. In dem Moment, für die will halt auch jemand hoch, da bin ich, oder will jemand reintraden und bietet dir auf jeden Fall auch was. Also da bin ich mir eigentlich je nach Liga ziemlich sicher, bei der 14, da findest du halt immer irgendeinen Abnehmer dafür. Genau, also ich würde, wenn Harris da ist, Harris nehmen, seine eigenen Quarterbacks waren, glaube ich, in Ordnung, hatte er auch noch, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber hat er, glaube ich, geschrieben, die waren völlig in Ordnung. Also da hat er auch keinen.
Er sieht sich ja im Winnow, also genau. Dann muss das ja schon abgedeckt sein.
Ja, also dementsprechend, wenn Harris hinfällt, nimm Harris. Ansonsten guck, was du bekommen kannst, meiner Meinung nach. Genau.
Ja, also wenn du mich heute auch fragst, welcher Rookie denn jetzt halt im nächsten Jahr am meisten produzieren wird, würde ich wahrscheinlich sagen, Jamar Chase wäre mein Tipp so. Abgesehen von Najee natürlich, das wäre jetzt das ist was anderes, aber vom ganzen Rest, Travis Etienne, habe ich Zweifel, dass das sofort fluppt. Kann gut sein, dass der J-Rob erstmal noch Volume sieht und auch Carlos Hyde natürlich, Leadership und so, man muss ja auch die Vets glücklich halten, Urban Meyer ist das bestimmt wichtig, Javonte wird nicht sofort Impact haben. Ja, genau. Und dann Kyle Pitts ist ein Tight End, wird schon was sehen, aber wird nicht mehr produzieren als Chase, glaube ich nicht. So, und dann dünnt sich das aus. Und das bringt mich aber auch generell dazu, wenn du, also man sollte niemals einen Rookie picken, nur weil der im ersten Jahr halt am meisten Pro-Ready ist oder so. Das, oder weil jetzt, wenn du einen Running Back stattdessen ziehen kannst, wo du weißt, in einem Jahr drauf ist dafür das Backfield halt frei. Und also das gefällt mir viel besser. Da würde ich jetzt nur deswegen würde ich nicht Chase nehmen. Außer du hast Chase generell drüber, dann ist okay. Aber nur deswegen würde ich jetzt für den nicht reachen.
Nee, und also ja. Also Value-wise, wenn du im Winnow bist, kannst du Chase nicht nehmen. Das geht
nicht. Nee, nee. Das würde ich auch sehen. Und die Frage ist hier natürlich, was bekommst du für 1,07? Aber da muss man sich halt einfach umhören und gucken, was, wenn hier wurde nach, also die Alternative war ein alternder Star Running Back. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Was ist ein alternder Star Running Back? Das ist Todd Gurley zum Beispiel, den tradet man nicht dafür.
Nein, das ist ein toter Star Running Back. Aber
Nee, also,
nein.
wen bekommst du? Also, das ist dann die ganz einfache Frage, glaube ich.
Also ich denk mal, wenn du mit 1,7 on the clock bist und jemand mit seinem Team nicht so ganz sicher ist und der Sieg und den, also ich denke mal schon, dass du gegebenenfalls im Draft schon einen Sieg bekommen könntest.
Ja, Miles Sanders wäre ein Kandidat, über den haben wir jetzt vor der Folge kurz gesprochen, wäre ein Kandidat, für den man, da kann man mal anfragen. Vielleicht kriegst du dann sogar noch was zurück. Du musst ja den 1,7 nicht mal straight up da hergeben. Du kannst ja immer schauen, was kriege ich vielleicht noch on top drauf. So ein bisschen spielen mit dem Value. Irgendwer wird sich bestimmt melden. Das würde ich jetzt auch mal für wahrscheinlich halten. Aber es gibt, glaube ich, jetzt im Moment gerade keinen akuten Bedarf, den 1,07 wegzutraden. Dafür ist der Spot auch zu stark.
Ja, außer du kriegst halt vorher schon ein
Ja,
absurdes
klar.
Angebot, ne? Wenn dir jetzt einer Sieg plus, keine Ahnung, irgendwie ein Early Second bietet oder sowas, dann würde ich ihn halt schon, ja, wohl Early Second ist ja hier schon 15, ne? Ja, okay, aber trotzdem kann man schon trotzdem
Ja, auf
machen.
jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Genau, das dazu. Dann nächste Frage war relativ einfach. Superflex Liga, Clyde Edwards-Helaire plus Darnold gegen Dak. Und ja, welche Seite ist die denn da lieber?
Ich kenne, also wahrscheinlich PPR nehme ich mal an. Und
Ja,
also
das habe ich nicht,
kommt,
das weiß ich nicht, weiß ich selber
nee,
nicht.
okay, kommt jetzt halt natürlich ein bisschen aufs Roster an. Ich meine, also ich wäre wahrscheinlich, also wenn das Roster komplett in Ordnung ist, keine Ahnung, deck jetzt, ich sag mal, in dem Sinne, dein dritter vernünftiger Starting QB ist, dann würde ich aber auch, oder wenn das, ja, es wird wohl einer deiner zwei besten sein, denke ich mal. Also ich
Ja,
würde
das.
wahrscheinlich die Deck-Seite nehmen. Also ja, kann ich. Ich mag die andere Seite zwar auch an sich, und also ist jetzt nicht so ein großer Unterschied für mich, aber ja, ich wäre bei der Deck-Seite.
Gut, meine Seite kann man sich wahrscheinlich vorstellen, bei dem, was ich von Sam Darnold halte. Brauche ich wahrscheinlich nicht ausführen. Für mich ist das quasi eine Frage CEH oder Dak, weil Sam Darnold einfach, boah, Alter, ist das so übel. Das ist das schlechteste
Ja,
Starting Quarterback der Liga.
aber es ist ein Starting
Nach
Quarterback.
Denver Fiasko. Ja, das stimmt, aber halt auch keiner, der in Fantasy jemals irgendwie gescored hat, der je irgendwas produziert hat. Boah, ey, nee, also da
Aber
bin ich
es ist
einfach raus und
ja.
dann nehme ich einfach Dak. Das ist ein relativ junger Quarterback noch, der unfassbar scored.
Ja.
CH ist okay. CH ist nicht unattraktiv, weil er halt einfach auch ein junger Running Back ist und eine solide Situation hat, First-Round-Pick war und so. Alles okay. Aber ja, nee, nicht. Gebe ich nicht. Also würde ich jetzt nicht so sehr handeln, dass ich Dak abgebe dafür.
Ja, aber CEH an der Stelle, muss man sagen, ist, glaube ich, auch ein gutes Buy-Low-Target.
Ja,
Also, ich sag
also
mal, der wird schlechter gemacht, als er tatsächlich ist.
ich
Also,
habe
das
das,
ist
ich habe,
so.
ich glaube, ich habe keinen Spieler gesehen, der dieses Jahr in Startups mehr schwankt. Ich habe den schon frühe zweite Runde gesehen und ich habe ihn schon in der fünften Runde gesehen.
Ja.
Und dann kommt es halt sehr stark darauf an, was der aktuelle Owner von ihm hält. Aber wenn ich ihn zu dem Preis von einem Late Fourth Startup oder auch Fourth generell Startup, Late Third sogar, da kann man echt überlegen, dann zu kaufen. Für einen frühen Second Round Startup Pick bin ich dann raus. Das ist wieder die andere
Das
Seite,
ist
die es übertreibt.
ja so einer, ich sag mal, wo man, wenn man jetzt eher die Punkte braucht als Owner, auch mal überlegen könnte, so ein Late First einfach mal anzubieten. Mal gucken, was passiert.
Das habe ich, glaube ich, schon getan. Ich habe dir schon mal einen 1,11 für CEH geboten. Ich kann mich erinnern.
Ja, mir.
Ja, dir, genau.
Ja.
Du warst nicht sehr interessiert. Und das war noch bevor der Teardrop von 1,10 auf 1,11 klar war.
Ja, gut, der war ja eigentlich schon absehbar, ne? Also da nicht so klar, aber der war ja absehbar. Dementsprechend, ja, nein, also mir persönlich wäre es jetzt zu wenig, aber so als Startgebot kann man es ja mal machen und dann kann man mal verhandeln. Ich persönlich, als und andersrum die andere Seite, ich würde CH halt nicht verkaufen, weil im Prinzip ist nach dem Draft letztes Jahr eigentlich in dem Sinne der Worst Case für ihn eingetreten, so was in den Köpfen der Leute passiert ist. Der war zuerst sowas von gehypt, dann hat er nicht geliefert und dann bekam er noch Bell da ins Backfield mitgesetzt und ja, jetzt glauben alle halt, dass die Chiefs quasi nicht mehr an ihn glauben. Das Ding ist aber, der hat halt einen 4 plus 1 Vertrag. Ne? Das heißt also, der wird dann noch ziemlich sicher die nächsten 3 Jahre spielen. Und auch seine Opportunity zumindest mal noch nächstes Jahr sehen. Da bin ich
Ja,
mir
denke ich
sicher.
auch. Ja, also, und so schlecht war er ja auch nicht. Also, er war jetzt nicht
Nein.
ein katastrophal unspielbarer Running Back oder so. Also,
Nö, war, glaube ich, Running Back 2. Tatsächlich, wenn er
nee, ach
gespielt
so,
hat.
nee, ich meine jetzt gar nicht in Fantasy, ich meine jetzt
Ah.
Real Football-mäßig. Er hat ja nicht komplett versagt, dass die Chiefs jetzt sich überlegen müssten, da das nochmal zu adressieren. Es ist war jetzt nicht
Nee.
überragend, aber okay, ja, passt schon.
Ja, Fantasy-Owner haben halt den Landing-Spot überbewertet. Die
Ja.
haben, oder wir alle haben
Voll.
gedacht, dass Kansas City einen Running Back braucht. Aber brauchen sie nicht. Und das
Ja,
ist halt,
genau.
war halt die Fehleinschätzung. Und ja, dementsprechend hätte
Ja,
er
ich
erstmal immer
glaube,
schlau und jetzt wird er halt vernünftig oder unterbewertet tatsächlich sogar.
Running Back Starter von Pat Mahomes hatte doch irgendwie über, halt seit Pat Mahomes gestartet ist, irgendwie 1,7 Touchdowns pro Spiel im Schnitt, irgendwie, oder ein
Ja,
Touchdown pro Spiel im Schnitt, ich weiß nicht, irgendwas. Es war auf jeden Fall absurd viel und das hat man halt bei CH dann gesehen und ja, nein, und dann kamen halt nicht die 15 Touchdowns in der Saison, sondern es kam halt irgendwie, wie viel, ich weiß nicht, zwei oder drei gefühlt. Aber
und das Receiving Game war halt
ja.
auch relativ wenig, viel weniger, als man erwartet hat.
Ja, klar. Kommt auch noch
Gut.
dazu, ja. Mal sehen, was aus ihm wird. Aber er ist auf jeden Fall grundsolider. Der alles ist da, um noch drei, vier High Floor, so High RB2 Seasons zu spielen. Und selbst wenn es nur eine Mid-RB2 Season ist, das ist echt was wert. Und wenn du das als Floor halt bekommst, dann, ja, why not? Ja, warum soll ich den verkaufen? Ist eigentlich kein Grund. Genau. Das dann dazu, dann gleich den nächsten Trade. Das sind jetzt haben wir noch zwei Trades im Startup-Draft. Einmal in 10-Team-Liga, Superflex und PPR. Und vielleicht wichtig noch vorher zu sagen, das Angebot hat der Hörer reinbekommen. Das heißt, es ist quasi ein Erstangebot. Und es ist der 1-0-3 und 7-0-3, den müsste er abgeben und würde erhalten den 2-0-2 und 4-0-2. Und ich sag's nochmal, es ist eine 10-Team-Liga, das heißt, alle hinteren Picks rutschen ein bisschen nach vorne.
Ja, also für mich, also ich wäre auf der Seite der beiden mittleren Picks eher. Also ich denke mal, man kann hier, wie gesagt, noch ein bisschen kitzeln, aber ich wäre da, weil 1-3 dürfte Josh Allen oder Kyler Murray sein, in der Regel. Wobei die natürlich in der 10-Team-Liga ist der Quarterback vielleicht. Also da nimmt man vielleicht doch besser einen Running Back an der Stelle. Genau, aber ich sag mal dann 1-12 ist dann, ja, entweder halt auch ein relativ guter Running Back noch, zum Beispiel ein Cam Akers, den wir vorhin hatten. Also dementsprechend wäre ich da eher auf der mittleren Seite, weil ich den Value-Verlust zwischen 1-3 und 2-2, also 1-12 in der 12er-Liga, nicht so hoch sehe und dafür halt den Uptrade in dem Sinne in den hinteren Runden dafür mehr Gewichte. Also wäre ich da auf der Seite. Auch wenn es jetzt nicht so extrem ist, weil es eben eine 10er Liga ist, da klingt das immer schlimmer mit den Rundensprüngen, aber ja,
Ja,
genau.
nee, ich bin da eigentlich der gleichen Meinung. Im Prinzip nehme ich auch lieber 2 und 202 und 402, aber ich würde schon versuchen, noch ein bisschen was rauszuholen. Das Angebot kommt rein, das heißt, da ist noch Luft drin. Den 703 mal geschmeidig in irgendwie einen 903 umwandeln und irgendwie versuchen, ich würde versuchen, vom anderen noch einen zusätzlichen Pick reinzuholen, irgendwie ein bisschen später, und dann, ja, ab dann kannst du das wirklich völlig, geht das völlig klar, meiner Meinung nach. Ja. Genau, dann letzter Trade für die heutige Folge, auch wieder Superflex, PPR, Titan Premium, diesmal aber eine 12-Team-Liga. Und es gibt 8 Starterposten in der Liga. Das ist auch immer noch ganz wertvoll zu wissen, wenn es um Startup-Drafts geht, weil natürlich je mehr Starter du hast, desto wertvoller werden die Picks im weiteren, ja, im hinteren Verlauf des Drafts, also in den mittleren Runden gerade. Und hier wird auch für den First-Rounder angefragt und das Angebot für den 106 ist der 411, der 611 und der 1011. Also jeweils am Ende der Runde die Picks. Und ja, das ist ganz interessant. Ja, auf jeden Fall mehr Picks und mehr Starter, aber dafür eben auch der Top-End-Star, ja, geht verloren. Was sagst du?
Ja, das ist natürlich schon ein relativ ordentlicher Sprung, muss man sagen. Wenn ich das machen würde, 1-6 gegen 4-11 und 6-11, will ich den 10-11 nicht haben. Will dafür aber den 22 First haben. Und das ist, das ist bei sowas halt, wenn der andere Owner halt bereit ist, viele Picks abzugeben, also so Mid-Level-Starter praktisch, dann würde ich immer probieren, den First zu bekommen, weil das zeigt dir, der Owner undervalued halt seine Tiefe, seine Kadertiefe. Mhm. So, und das ist mit am wichtigsten eigentlich in so einem Roster, um auch dann, ich sag mal, Erfolg zu haben. Das kann gut gehen natürlich, wenn du die Top-Stars hast, aber wenn sie sich verletzen, dann bist du halt am Arsch. Und das kann halt ganz, ja, ganz böse ausgehen. Ich hatte es in einer Liga, da hatte ich zwischenzeitlich irgendwie, gut, da hatte ich irgendwie 8 verletzt oder sowas. Also, und mein Team, also, war schon zu Saisonbeginn auf jeden Fall am besten, oder habe ich als Bestes gesehen jedenfalls, und ist halt dann bin ich damit Letzter geworden.
Ja.
So, gut, ne, da waren so Barkley, CMC, George Kittle und noch ein paar andere Konsorten. So, ne, das hat dann halt komplett das Genick gebrochen. Genau, und dementsprechend halt würde ich immer probieren, in so einem Deal, wenn du wirklich das abgibst und er gibt halt diese Mid-Level-Starter ab, sicher dir den 22 First. Würde ich auf jeden Fall so machen. Gerade wird noch interessanter, je mehr Starter man hat. Dann ist es halt, Leute, wenn dann da steht irgendwie 4, 6, 9 und 11 und du hast 10 Starter, so, dann ist derjenige halt komplett gerissen, also komplett angeschissen, wenn da was passiert.
Ja, absolut. Da gebe ich dir dicke recht, und vielleicht, ich kann mich da eigentlich nur anschließen und würde noch als kleinen Tipp geben, so Psychotrick, wenn du counterst, nimm nicht 4, 11 und 6, 11 mit rein, sondern das würde ich gleich mal fluppen auf 5, 0, 2 und 7, 0, 2. Dann gibt er schon nur noch einen 5. und 7. Runden Pick up und den 10, 11 in den 22 First verwandeln. Im Prinzip ist natürlich, ich meine, wie krass ist es, statt einem 10-11 einen 22 First reinzupacken. Das ist ja wie nochmal einen 5-, 6- oder 6-Runden Startup-Pick zu fordern.
Und das ist den Startup aber nicht so gesehen.
Ist ihm nicht bewusst, ganz genau, aber trotzdem, also so, ich glaube schon, dass das würde er dann nicht machen, oder also da hinzukommen, dass er einfach da noch die 4 Picks jeweils runtergeht, das ist sicher, das sind keine Teardrops dazwischen, also keine signifikanten, würde ich sagen, und das kann man noch machen, um den Deal quasi ein bisschen besser aussehen zu lassen für den anderen, wenn man hier immer so um den Turn rum verhandelt.
Ja, oder einfach noch auf seine Seite dann noch ein 22 Third oder sowas rein.
Ja, genau. Aber
psychologisch, ja, so, ne? Der gibt nicht dann 3 oder 4 Pieces ab, sondern gibt dann quasi nur, macht nur 1 Minus in der Gesamtsumme oder so.
Genau.
Das spielt auch immer eine Rolle.
Ja, absolut. Das immer reinschmeißen, wenn sowas geht. Ja, also einfach mal probieren. Ich bin gespannt, was da rauskommt als Deal. Aber wenn so ein Erstangebot kommt, da würde ich sagen, da ist ein Haul, der da liegt, der zu holen ist. Jetzt das Tier auch erlegen. Genau, okay, gut. Dann sind wir durch unsere Trade-Diskussionen. Für heute haben wir noch, jetzt müsste ich, wenn ich so ein richtig guter Podcaster wäre, dann könnte ich jetzt also Trauermusik einmal einspielen als Überleitung. Aber so weit sind wir noch nicht im Game.
Nee, das kommt erst, Wenn die Millionen reinkommen, dann.
Ja, genau.
Können wir sowas auch leisten.
Können wir uns was leisten, genau. ja, schauen wir mal. Kommt wahrscheinlich irgendwann. Wir werden sehen. Wir werden irgendwann so deutsche Fantasy Pros, oder?
Auf jeden Fall.
Gott, Alter, auf sowas will ich nicht. Ja, genau. Nee, Fantasy Pros, super cool. Nehmt alle die. wenn irgendjemand nach Fantasy Pros Rankings draftet oder tradet, das ist das Geilste, was einem passieren kann. Wenn man das über einen Mitspieler rausfindet, da ist viel zu holen. Zumindest meiner Meinung nach. Genau.
Ja, und an der Stelle sowieso, ne? Wenn ihr herausfindet, was für ein Trade Calculator oder sowas ihr der andere nimmt, schreibt es euch auf jeden Fall auf. Dann könnt ihr nämlich immer schon vorher gucken, bevor ihr ein Angebot rausschickt, ob ihr vielleicht noch was rausholen könnt.
Absolut, absolut, so ist es. Genau, also warum sollte die Trauermusik kommen? Wir machen jetzt unsere Post-Draft-Rankings. Sprechen wir durch und ich glaube, wir können, wir haben ja Pre-Draft schon unser Ranking gemacht, wir können jetzt halt so grob durchgehen, wie sehen jetzt unsere Tiers aus, was hat sich denn nach dem Draft jetzt geändert und ja, wo sehen wir die Spieler denn und das ist natürlich dann überleitend auch dazu, was machen wir in Rookie-Drafts, ich kriege ja von dir schon fast täglich irgendwie anfragen, ob ich deine Picks in den Bereichen haben will, die dir nicht taugen, wo du das Gefühl hast, du bist am Anfang von einem Tier und ich mache das ganz genauso mit meinen Picks, mit anderen und das ist jetzt, glaube ich, ganz interessant, um das mal in Stein zu meißeln, wo wir hier die Tier-Drops sehen und ja, fangen wir doch einfach mal an. Tier 1. Fange ich jetzt mal an, nachdem du die Trades immer eingeleitet hast.
Ja.
Das ist, ja, hat sich ein bisschen verändert zu meinem Pre-Draft Tier 1. Es hat ein weiterer Spieler reingeschafft. Es sind 3 Quarterbacks, das ist wahrscheinlich nicht überraschend. Und zwar in der aktuell folgenden Reihenfolge. Ich habe jetzt doch Trevor Lawrence auf der 1. Ich habe Justin Fields auf der 2 und Trey Lance auf der 3. Und muss ehrlicherweise sagen, für mich sind es aber Coin-Flip-Entscheidungen. Also Lawrence, nochmal, auch wenn ich ihn sehr, also super nah an den anderen beiden habe, rein aus Marktsicht muss man Lawrence immer an 101 picken. Da wird er, das ist der Wert von ihm, den bekommst du, wenn du ihn wegtraden willst und das bekommst du für Fields und Lance halt nicht. Deswegen ist er der klare Pick an 101, aber für mich im gleichen Tier wie die anderen Quarterbacks. Und zwischen Fields und Lance ist es einfach ein kompletter Coinflip. Ich habe mehrere 1-0-2s und ich werde splitten. Also ich werde 50-50 zwischen Fields und Lance mich entscheiden. Denn ja, Lance hat für mich den Tick mehr Upside, weil ich glaube, dass er mehr rushen wird als Fields. Und Fields ist aber dafür meiner Meinung nach nach wie vor das sicherere Prospect, das mehr schon gezeigt hat am College, auf höchstem Niveau produziert hat, gegen die besten Defenses gespielt hat, eigentlich keine Flaws hat, so aus meiner Sicht zumindest, das sehen NFL-Coaches ja offensichtlich anders. Aber ja, dass er ein bisschen gefallen ist im Draft, das muss man dann auch minimal berücksichtigen für mich und dadurch sind die zwei jetzt auf einem Level und durch den Rushing-Floor, den sie bieten oder die Rushing-Upside, die sie bieten, einfach nah an Lawrence dran.
Ja, also mein erstes Tier umfasst ebenfalls die drei Spieler plus eins.
Ja,
genau. Okay. Da, also bei den drei sehe ich es eigentlich genau identisch. Also das wäre genau das, was ich sagen würde, deswegen wiederhole ich es jetzt nicht nochmal. Genau, dann habe ich noch mit in dem Tier Najee Harris.
Interessant. Echt interessant.
Also ich denke, über die Opportunity haben wir gesprochen und ja. Ja, das ist halt für mich hier, ist für mich doch relativ, weil er einfach mit Abstand der beste Running Back ist. Running Backs sind mit die wichtigste Position im Fantasy Football und super Situation. Also ja, das einzig das Alter, was stört, haben wir schon öfter angesprochen, aber ansonsten ist das für mich ein gutes Prospect, deswegen im ersten Tier mit.
Interessant, ja. Ich habe ihn natürlich dann im zweiten Tier. Er ist auch bei mir an Position 4, gemeinsam mit Zach Wilson Vielleicht, ich denke mal, der ist wahrscheinlich bei dir im zweiten Tier dabei. Ich weiß nicht, wie weit das bei dir geht. Aber ja, Zach Wilson, vielleicht sage ich dann einmal ganz kurz was zu ihm. Ja, einfach super früh gedrafteter Quarterback, wird starten. Ich habe bei ihm mehr, ich sehe bei ihm mehr Bustgefahr als bei den anderen dreien, da er nicht den absoluten Rushing Floor hat. Er hat nicht konstant, also keine zwei Saisons mit Top Production am College gehabt, wie ich das gern sehen würde von Rookies. Und ja, die letzte Saison, die Top Production, die hatte er, die will ich mir auch gar nicht wegnehmen, aber war natürlich auch eine Monster-O-Line gegen schlechte Competition. Das wird jetzt halt gegen die New York, wenn er bei den New York Jets spielt, genau umgedreht. Da hat er jetzt eine richtige Kack-O-Line und schwere Competition mit einer, allein die Division, in der er spielt, holla die Waldfee. Also gegen das Pats Backfield, Defensive Backfield und Miami Defensive Backfield willst du als Rookie auch nicht spielen. Viel Spaß dabei, Zach
Nö.
Wilson.
Ja, und vor allen Dingen haben die ja auch alle irgendwie gefühlt noch 5 Millionen Edge Rusher und D-Liner gedraftet. Also Pass Rush, dafür dürfte dann auch gesorgt sein. Also, genau, ja.
Aber ist ein Quarterback,
Ja.
also ist ein Quarterback, junger Quarterback, hat viel Upside trotzdem, deswegen ist er doch für mich noch im Tier 2 und eben über den nächsten also nicht Quarterback Prospects, die ich auch sehr, sehr gut finde, aber halt ja nicht auf der Position spielen. Genau.
Ja, ich habe, also mein zweites Tier umfasst neben Wilson auch Etienne. Also ich habe tatsächlich Etienne an 5, Wilson an 6, aber also das ist wirklich für mich auch Coinflip-mäßig. Nur ich glaube halt, dass der da spätestens nächste Saison, übernächst in dem Sinne, übernimmt Etienne Vollzeit und dann, oder beziehungsweise so ein 60% Backfield-Share und eben auch durch die Verbindung mit Lawrence und so. Ich glaube, da geht was. Dementsprechend Etienne da und genau, zu Wilson hast du ja schon was gesagt. Genau, das ist mein zweites Tier.
Gut, ja, Etienne ist meine Nummer 6. Ich glaube, das heißt, im Prinzip sind wir in den ersten 6 Picks, sind es die gleichen Spieler, 5 und 6 halt getauscht. Und für mich eben Etienne schon erst, also erst im dritten Tier, auch wirklich dem Landing-Spot geschuldet. Nicht, weil da James Robinson ist, das spielt für mich jetzt weniger eine Rolle. Aber ich muss sagen, dass rund um diesen Draft für mich große Fragezeichen entstanden sind, um Jacksonville, was dieses Team, ja, wie priorisiert. Ich traue ihnen nicht zu, dass sie langfristig eine erfolgreiche Organisation sind. Und ja, ich mag es an sich nicht gerne, wenn Running Backs in so schlechten, ja, Organisationen sind. Ich glaube, das ist nicht, also tut der Off wird der Offense langfristig nicht gut tun. Und damit wird das auch die absolute Top-Opportunity für ihn ein bisschen beschränken. Aber das ist auch wirklich nur, trotzdem ist das immer noch ein guter und super wertvoller Running Back, mein Running Back 2 in diesem Draft. Und ja, draft dich selbstbewusst.
Ja, wenn er 180 Carries und keine Ahnung, 80
Ja,
Targets bekommt
wenn
oder
er das
sowas,
schafft, wenn er das schafft, ja. Das ist mal die ganz große
gut,
Frage.
das wäre eine Camara-Workload, ne? Also, die sollte schon drin sein, denke ich, sonst hat er vielleicht kein NFL-Running Back werden sollen, sondern Fahrradkurier oder sowas. Also,
Ja, ich
no
meine,
offense, aber ja, ne, also,
ja, ob er das
ja.
halt darf, das ist das ist meine Frage. Darf er das oder darf
Ja,
er das
gut.
nicht? Ne? Es ist immer
Also, wenn
noch ein
sie,
College Coach.
wenn sie, wenn sie ihn in der ersten Runde draften und ihm den Touch, also nicht die
Hoffe ich
Touches
auch.
geben, dann, ja, gute Nacht, Marie, ne? Dann
Ja.
ist es wirklich, wie du sagst, ich bin da ja noch ein bisschen vorsichtig, bevor ich bewerte. Genau.
Ja, ich
Schauen wir
habe schon
mal.
ein paar Jahre Trent Baalke als GM in den Knochen. Das ist, vielleicht bin ich auch einfach vorgeschädigt und jetzt ein bisschen biased. Kann sein.
Ja, also ich glaube halt schon, dass Urban Meyer in gewisser Weise schon eine vernünftige Offense auch mit den talentierten Spielern aufs Feld bringt. Und die Frage ist halt wirklich, was uns da erwartet, volume-wise, was Etienne betrifft, aber ich bin
Ja,
optimistisch.
ich wollte das ja auch nur sagen, warum er für mich jetzt unter Najee ist. Das war ja eigentlich nur,
Ja,
ich meine,
völlig.
wir sind ja gar nicht so weit entfernt, glaube ich, voneinander. Es ist ja nur, warum ist mein Pre-Draft RB1 jetzt unter meinem Pre-Draft RB2?
Sonst sag, alles sag fein. Doch, sag doch einfach, du hast erkannt, dass ich recht hatte.
genau. Kann ich gerne machen, das ist kein Problem. Ja, Phil hat das alles schon vorhergesehen und natürlich voll eingepreist in sein Ding. Der ist einfach one step ahead.
Tatsächlich, die beiden Running Backs, also wann habe ich dir schon geschrieben, dass Etienne in Jacksonville landet? Das ist bestimmt schon vier Monate
her. Da hatte ich das noch als einfach nur Angriff auf meinen J-Rob-Stan, also quasi gesehen.
Aber ich habe es auch nicht so gemockt, deswegen shame on me. Kann ich mir auch nichts von kaufen.
Ja,
naja, okay. Genau. Dann dein Tier 3.
Genau, dann, ja, ich werde es mal kurz vorlesen. Das geht jetzt bis 1.10. Aber du kannst dann zu den Prospects vielleicht ein bisschen was sagen. Es wird ähnlich sein. Das ist an 7 Javonte Williams, an 8 Jamar Chase, an 9 Mac Jones und an 10 Kyle Pitts.
Ja, bei mir ist mein drittes Tier die gleichen Spieler mit einer bisschen anderen Reihenfolge. Genau. Also ich habe Pitts an 1,7, Jones an 1,8, Javonte an 1,9 und Chase an 1,10.
Wow, das ist interessant. Das ist interessant. warum Kyle Pitts von denen als erstes?
Weil ich einfach glaube, value-wise, der Name ist so beliebt.
Ja, gut, okay.
Alle Leute flippen aus halt, ne?
Okay, ja,
und
ja.
Also es geht mir hierbei jetzt vornehmlich halt um Value, ne? Und
ja, gut, okay, dann musst du aber auch Jamar Chase ein bisschen höher nehmen, glaube ich. Kannst du nicht, value-wise, glaube ich, du kriegst für Chase mehr als für Jones, also.
Boah, das ist, ja, im Moment vielleicht noch, aber wenn die Saison angefangen hat, nicht. Also, das ist für mich so ein bisschen da der Punkt. Dementsprechend, aber dieses Tier ist für mich auch, also ich hatte Jones lange Zeit irgendwie ganz am Ende des Tiers oder sogar noch in einem eigenen Tier. Aber ich kann das irgendwie, ich habe, also vielleicht lasse ich mich auch zu sehr beeinflussen, aber ich habe heute einen Podcast gehört, wo die gesagt haben, die Football Minds, Shanahan, Belichick und ich weiß gar nicht, noch einer hatten den so hoch, also Nick Saban und so, die alle fanden den gut und waren von dem begeistert und ich sag mal, dass die das vielleicht ganz gut evaluieren können. So, das war so ein bisschen der Take daraus. Natürlich, wir reden hier über Fantasy, aber wenn ich jetzt einen Quarterback bekomme und dann irgendjemand meinte, er ist Eli Manning, so, und ne, gut, ob nun Eli Manning, Kirk Cousins, das ist für mich eigentlich für Fantasy derselbe Quarterback. Und wenn ich sowas bekomme, hat das schon einen ziemlich guten Wert in Superflex, ne? Also,
auf jeden Fall.
Ja. Wie gesagt, ist für mich hier, also ich bin mir auch noch nicht sicher, also wenn ich jetzt in der Liga on the clock bin, wird das für mich auch immer mal Verschiebungen geben. Dann werde ich mal den einen nehmen, mal den anderen nehmen. Team Needs. Also es ist jetzt nicht so riesig und im Zweifel auch vielleicht auch raustraden aus diesem Tier.
Ich einmal ganz kurz zu dem Value-Thema noch. Ich bin ja in der JIT, habe ich ja 1,5 bis 1,7. Bei mir liegen die Picks. Ich kann, auch wenn ich Kyle Pitts an 10 habe, jedem versprechen, es wird an 1,8 nicht Kyle Pitts verfügbar sein. Entweder ich pick ihn selber oder der Pick wird getradet davor, weil ich genau weiß, was Kyle Pitts in der Titan Premium Liga für einen Wert hat und den lasse ich nicht liegen.
Ja, wie gesagt, Titan Premium immer, ne? Das,
Genau.
Ja, und ich glaube auch einfach da, also auf Value bezogen, jetzt auf dieses Tier, muss man halt sehen. Pitts wird halt Day One da der Tight End One sein und wird halt auch im Rahmen der Möglichkeiten gefeatured werden. Jones, da, das wäre jetzt auch eine Frage, oder würde ich jetzt vielleicht gleich nach dem Tier nochmal stellen. Jones wird vielleicht vermutlich erstmal sitzen oder auch nicht, werden wir sehen. Javonte wird erstmal hinter Gordon die zweite Geige spielen und Chase ist vielleicht, also ist möglich, dass er da ab Tag 1 die 1 ist, aber eher wahrscheinlich, der hat jetzt auch ein Jahr nicht gespielt, muss man sehen. Also dem würde ich auch erstmal ein halbes Jahr einräumen, da reinzukommen, bevor er da richtig produziert. Meiner Meinung nach erstmal. So,
kann gut sein.
Genau. Ja. Jetzt wäre auch meine Frage, wo wir, also das heißt, was ich daraus sage oder damit sagen wollte, ist, im Prinzip ist Pitts auch der einzige, vermutlich, der ab Tag 1 erstmal vielleicht nochmal Value generieren kann. Und die anderen werden vielleicht erstmal einen kleinen Dip bekommen. Wenn man sie so lange hält.
Gerade wenn du mal so auf Rookie-Saison gesamt betrachtet, weil man weiß ja nicht, ab wann jemand liefert, aber ja, Javonte, die Rookie-Saison von Javonte, der würde ich jetzt nicht zu viel erwarten, wenn ich den drafte. Genauso ehrlich gesagt von Etienne nicht zu viel erwarten. Jamar Chase, da würde ich schon ein bisschen was erwarten, muss ich sagen, da gehen wir ein bisschen auseinander. Ich glaube, dass der Typ einfach ein Biest ist und from day one wirklich er wird jetzt nicht komplett abreißen und dominieren. Ich sage nicht, dass er Justin Jeffersons Rookie-Record knackt, aber ich glaube, dass er wirklich deutlich der beste produzierende Rookie-Wide-Receiver sein wird. Und ja, Kyle Pitts wird ein bisschen dauern, glaube ich auch. Ist immer noch ein Tight End und auch wenn er ein Receiving-Tight End ist, kann mir nicht vorstellen, dass eben, der hat ja auch das Problem, dass da zwei absolute Alphas in dieser Offense spielen, da musst du erstmal deine Targets erkämpfen und das wird auch nicht so schnell passieren.
Naja, aber der Unterschied ist einfach, dass auch was anderes von einem Tight End erwartet wird als von einem Wide Receiver beispielsweise. Klar. Oder ja. Running Back. Dementsprechend glaube ich, dass halt so. Also wenn ich ja jemanden aus dem Tier drafte, dann trade ich und ihn traden will, dann trade ich ihn entweder vor der Saison oder behalte ihn. Das kann ich jetzt schon sagen, weil das wird ein Tier sein, wo du die Spieler halt auch, oder genauso auch das vorherige Tier, ein Etienne und auch ein Wilson, ich nehme auch an, dass der erstmal strugglen wird. Ja. So, und das sind halt alles Spieler, über die werden wir wahrscheinlich unter der Saison als Buy Low reden. Werden wir als Buy Low reden, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich freue mich jetzt schon auf die Rookie-Watches, die wir machen dann irgendwie in regelmäßigem Abstand. Wie haben sie sich gemacht? Ja. Wie läuft's und so? Da werden wir das ganze Thema wieder haben und viel reflektieren. Ja. Genau. Ja. Kommen wir mal zu unserem Tier 4. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier voneinander abweichen oder nicht. Ich kann sagen, mein Tier geht von, das ist jetzt hier, das ist ja 1,11 und dann endet das bei 2,4. Bei dir endet es, glaube ich, ein bisschen später, oder?
Ja, 2,5. Aber 2,5, okay. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also tatsächlich, das darauf folgende Tier sind dann drei Spieler. Ja, nee, okay. Nee, passt schon.
Genau, also was hier, dieses Tier 4 steht für mich unter dem Motto Wide Receiver. Das ist kein einziger Running Back, hat es reingeschafft. Und ja, Quarterbacks sind schon durch, die kommen dann auch erst später wieder. Genau, daher hier ist es bei mir und aktuell ist es gerankt in der folgenden Reihenfolge. Rashad Bateman, Terrace Marshall, Elijah Moore, Jalen Waddle, Rondale Moore und Devonta Smith. Und ich muss ehrlich sagen, gefühlt, ich könnte es auch einfach wirklich umdrehen und von der anderen Seite lesen und es wäre auch okay. Also die sind für mich gerade so schwer auseinanderzupacken. Die beiden besten Profile, Bateman und Marshall, haben jetzt so ihren Kratzer gekriegt, weil Bateman taugt mir der Landing Spot nicht. Marshall bin ich halt ein bisschen, ja, warum fällt der Junge so weit? Was war mit den Medicals? Waren sie doch deutlich schlechter als erwartet? Andererseits, ey, mein Gott, Carolina, da ist halt Joe Brady, der kennt ihn super. Wenn die sagen, passt, dann passt. Vielleicht war es aber auch ein Upside-Pick, wir wissen es nicht. Geht's weiter mit Elijah Moore, ja, begrenztes Upside hatten wir schon oft genug. Touchdowns, Waddle, nicht das 1A-Profil ohne Probleme. Moore, also Rondale Moore dann, passt auch, aber ist halt 5-7. ein bisschen problematisch. Und Devonta taugt mir jetzt der Landing-Spot sehr, sehr gut in Philly. Da ist Jalen Reagor, der das Field stretcht und er kann also er ist für mich in der idealen Situation gelandet. Dadurch hat er echt für mich einen guten Boost bekommen. Und daher bin ich hier wirklich super, ja, ich sehe die alle so nah beieinander, dass ich versuche, so gut es irgendwie geht, hier ein paar Picks nach unten zu kommen und zusätzlichen Value zu generieren oder halt komplett rausgehe aus dem Spot und ein Future First einsammeln will.
Ja, also kurz zu Terrace Marshall. Ich habe da gestern und heute noch einen Bericht drüber gelesen. Also der war das letzte Mal 2019 überhaupt verletzt, ne? Also das muss man mal sagen. Also das ist halt, ja, irgendwie 2 Jahre oder 1,5 Jahre ungefähr her. Und der hatte halt 3-mal was. Gut, das ist schon mehr als normal. Aber ja gut, er ist nicht in der 5. Runde gepickt worden. Ne?
Absolut. Das
ist halt Ende der 2. Runde. Wir hatten es letztes Mal, glaube ich, mit DK Metcalf schon. Also das kann natürlich so sein, aber naja, also ich habe da jetzt erstmal mal keine Angst vor. Aber genau, mein Tier umfasst 7 Spieler. Ich habe Smitty auch hochgestuft. Also Devonta Smith ist bei mir jetzt tatsächlich sogar die 11, weil ich einfach glaube, dass der ein enormes Volume da sehen kann. Wir haben in Philadelphia, wie du schon sagst, Rager, von dem ich auch alles andere als überzeugt bin, dass der irgendwie irgendwas Besonderes ist oder sowas. Ist im Prinzip Richmond's Dwayne Eskridge, so ein bisschen. Nein, also der hat im Prinzip halt, weiß ich nicht, ob der nicht auch von Philly halt massiv overdrafted wurde letztes Jahr. Genau, also von dem erwarte ich eigentlich nicht so viel. Dann haben sie Goddard und dann haben sie Smith. Und den haben sie an Pick 11 genommen. 11?
10. Sind sogar 10. 2 Spots
an
10, hoch.
Ja, an 10, stimmt. Genau, an 10 genommen. Also das ist schon natürlich ein enormer Spot für einen Wide Receiver. Dementsprechend werden sie ihn halt auch featuren. So, und sonst Ertz wird meiner Meinung nach noch weg sein. Also den werden sie wahrscheinlich noch traden.
Gibt es jetzt schon Gerüchte, dass er post-June 1 cut wird, gell?
Ja, okay.
Habe ich vorhin gerade gelesen. Ja.
Gut, also war mir eigentlich schon, oder munkelt man im Prinzip die ganze Zeit. Genau, und dementsprechend glaube ich einfach, dass der gefeatured wird und dass der da auf jeden Fall mal über 100 Tage sieht in der Rookie-Saison. Also eher mehr.
Ja.
Genau, dementsprechend habe ich ihn halt so hochgestuft. Jetzt mein Wide Receiver 2, an 3 ist Terrace Marshall. Das ist aber eher auch ein Upside-Pick für die Zukunft. Von dem erwarte ich dieses Jahr noch nicht zu viel, aber dann eben nächstes Jahr. Auch wenn ich schon glaube, dass er halt Wide Receiver 2 im Team sein kann in seiner Rookie-Saison. Also bei Carolina, ne? Nicht für Fantasy Football.
Ja.
An 2-1 dann Jalen Waddle. 2-2 Rondell Moore. 2-3 Elijah Moore, da ist er jetzt erstmal, weil ich halt auch projecte, dass die halt Crowder noch loswerden.
Mhm.
An 2-4 Trey Sermon.
Boah. Mhm.
Auch.
Ja.
Also, weil ich einfach glaube, dass das Draftkapital da eine Rolle spielt. Und ich spätestens halt nächste Saison, aber ich hoffe, dass der vielleicht dieses Jahr schon eine Rolle spielt, weil der einfach das Draftkapital bekommen hat und dementsprechend denke ich, dass der da was reißen kann und vor allen Dingen es sonst eigentlich nur noch einen Running Back im ganzen Draft gibt. Dementsprechend, wenn ich einen brauche, so auch wieder value-mäßig, Wide Receiver sind eher austauschbar als ein Running Back. Wenn Trey Sermon, das ist für mich auch, also alles andere als ein sicherer Pick, aber wenn er einschlägt, dann wird er halt auch im Value wahrscheinlich relativ schnell an allen Receivern in dem Tier vorbeiziehen.
Das
und dann habe ich zu guter Letzt an 205 noch Dyami Brown.
Ah, okay. Interessant. Ja. Oh, Bateman ist komplett rausgefallen bei dir.
Ja, can't do it. Das
schmerzt.
Ja.
Das schmerzt massiv, muss ich sagen. Ja, das kann ich
nicht machen. Mehr als alles andere.
Ja, okay. Interessant, ja. Ich überlege gerade, wer noch. Ah ja, nee, du hattest ja einen mehr drin. Bateman raus, Sermon rein. Und dazu hattest du jetzt noch Diami hinten dran. Genau, dann sind wir soweit. Ja, dann bin ich soweit wieder abgeholt, wie deine Tiers aussehen. Wird im Prinzip ganz kurz zu Trey Sermon, den kann ich jetzt, der ist nämlich bei mir Anführer des fünften Tiers an 17. Ja, ich nehme halt jeden von diesen oberen Wide Receivern über ihm. Und zwar, weil ich glaube, dass Trey Sermon in seiner Rookie-Saison einen überschaubaren Impact haben wird. Also wirklich überschaubar. Ich bin im Moment nicht ganz sicher. Es könnte natürlich passieren, dass sie Raheem Mostert cutten. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Andererseits, ja, tue mir irgendwie schwer damit, dass das wirklich passiert. Und dann wird Jeff Wilson da sein. Shanahan ist schon jemand, der, oder die Erfahrung hatte ich, oder das Gefühl hatte ich in den letzten Jahren, bei Running Back, die Spieler müssen sich echt irgendwie verdienen, aufs Feld zu kommen. Raheem Mostert, ich kann mich nur erinnern, der kam aufs Feld und sah sofort viel besser aus als der ganze Rest, der da davor rumgegurkt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Backs waren, aber viel explosiver und einfach viel, viel ja, effizienteres Run-Game dann möglich gewesen. Und trotzdem kam er dann doch wieder Tevin Coleman und hat da irgendwie so sich seinen Scheiß zusammengegurkt. Und es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich tue mir da schwer damit, Trey Sermon in der Rookie-Saison wirklich, ja, produktiv zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe dann komplett dieses Langfristige, ja, weil wer hat langfristig hier die größte Upside aus diesem ganzen, aus deinem ganzen Tier? Das ist auf jeden Fall Sermon. Wenn der es schafft, ein Running Back mit ja, 15 bis 20 Rushes in San Francisco zu werden pro Spiel, dann wird er die alle überholen. Und das sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit. Aber,
Ja, und das,
ja, sorry.
also das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spieler tatsächlich, den ich langfristig, also mehr, also wenn nicht für den, wenn der eine Opportunity bekommt im ersten Jahr und mal zwei, drei gute Spiele macht und ich bekomme ein vernünftiges Angebot, dann, wenn ich ihn dann für einen First verkaufen kann, dann ist er sowas von weg. Also ich bin von Trey Sermon als Profil, und da kommen wir gleich noch zu einem, nicht sonderlich überzeugt, aber es ist halt ein Running Back, der in der Offense mit High Volume laufen wird, meiner Meinung nach, und ja, dementsprechend muss ich da gucken. Und wir haben es letztes Jahr gesehen, wie schnell war auf einmal Jermichael Hasty auf dem Platz und war ein relativ wertvoller Fantasy Back, ne? Und ja, dementsprechend, und ich glaube mal, dass Sermon halt alleine schon, ja, wegen des Draftkapitals einfach ein besserer Back ist als Hasty. Dementsprechend, ja,
Ja, klar, sicher, ist so.
sehe ich das schon.
Genau, also ich habe ein bisschen noch meine Zweifel, deswegen ist er bei mir eben in das darunterliegende Tier gerutscht. Da direkt dahinter kommt dann auch Michael Carter. Die führen für mich einfach wegen des Positional Values das nächste Tier an. Und dann kommt noch Diami Brown. Da muss ich echt sagen, ich habe lang mit mir gerungen, ob ich den noch oben hinpacken will oder nicht. Aber im Endeffekt habe ich dann schon für mich, sehe ich einen Unterschied zwischen Brown und den ganzen anderen Receivern. Ich könnte hier nach Diami könnte ich fast noch eine Linie ziehen. Also irgendwie ist es dann so 5 und 5,5 vielleicht. Aber ja, wollte ich dann auch nicht, ich wollte das jetzt nicht zu kleinteilig machen. Und dann kommen im weiteren Verlauf noch Nico Collins, Amon-Ra St. Brown, Pat Freiermuth und drei Receiver, die ich wegen des Draftkapitals hochgesetzt habe: Tony, Amari Rodgers und Anthony Schwartz. Also geht das bei mir tatsächlich bis Pick 3.1. Und vielleicht dann so die Frage, wie sieht's da bei dir aus?
Ja, genau. Also mein fünftes Tier wäre tatsächlich nochmal Michael Carter. Das jetzt, und da muss ich eine kurze Anekdote einstreuen und auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Also unter der Woche, oder ja, die letzten Tage hatte ich einen oder gefühlt 100 Mock-Drafts, aber in einem wurde auf einmal Michael Carter an, ich glaube, ein 6 oder sowas gepickt.
Alter,
Superflex
ja.
Mock-Draft. Und dann wurde da halt mal freundlich nachgefragt von einigen mit Mock-Draftern. Und dann war die Begründung, ja, aber der hat ja die beste Opportunity in der ganzen Klasse. Da kann, also...
Da bist du schon mal nicht einverstanden.
Da wurde schon mal gesagt, ja, man könnte sogar argumentieren, ihn vor Harris zu nehmen.
Stimmt, genau, das, oh.
Und dann habe ich mich kurz verschluckt tatsächlich. Und ja, also Harris ist Workhouse, haben wir schon geklärt. Also bei Michael Carter, und der wird mir momentan auch ein bisschen, wird ein bisschen overreacted. Ja. Zum einen, es ist halt eben noch Tevin Coleman, der vielleicht jetzt auch nicht gerade ein Elite-Back ist, aber der ist dann noch, der hat eine gewisse Reputation, gerade auch, der ist mit den Coaches zusammengekommen aus San Francisco, ja. Hat kennt das Scheme, hat eine gewisse Reputation und Erfahrung, den würde ich mal gar nicht so weit wegwerfen. Dann ist da eben LaMichael Perine, der gleiches Draftkapital hat wie Carter. Gut, den würde ich jetzt nicht unbedingt zu sehr oben ansiedeln, aber auch da, Perine ist auch ein größerer und schwererer Back als es Michael Carter ist. Mhm. Und dann kommt eben der Punkt, und zwar ein gewisser und ein Körpertyp ähnlicher Running Back, nämlich Singletary, hat in Buffalo in seiner Rookie-Saison, ich glaube, etwas über 150 Attempts, Running Attempts bekommen und etwas über 50 Targets. So, das heißt, also 200 Touches, das für einen Viertrunden, also Singletary war ein Drittrunden Running Back, hatte damals Frank Gore und TJ Yeldon mit im Backfield. So, also die Competition war genauso schlecht oder ja, also war in etwa ähnlich. Dementsprechend, also das Gleiche würde ich Michael Carter tatsächlich auch zutrauen. Nur das Problem war, Singletary hat halt kaum Goal-Line-Touches bekommen. Ich glaube, er hatte in dem Jahr, in seiner Rookie-Saison, 2 Touchdowns. So, und das ist halt der Punkt. Dann war er halt eben trotz um die 200 Touches, war Singletary dann halt Running Back 31 oder sowas. Und das ist für mich halt auch so ein bisschen der Michael Carter Case, weswegen ich ihn halt nicht eher nehme als da. Was gut an ihm ist, wenn er die Touches bekommt und er auf dem Feld steht, dann wird er halt gewissen Buzz bekommen und dann kann man ihn traden. Aber ja, Michael Carter ist für mich halt ein Profil oder insgesamt, wo ich niemals, also der wird höchstwahrscheinlich niemals ein, ja, mehr als ein Low-End Running Back 2 sein. Das ist für mich schon wirklich ein sehr guter Case, weil auch die Jets Offense einfach nicht Highscoring sein wird. Ne, das heißt also, Opportunities werden halt auch nicht unbedingt da sein. Ja, so viel erstmal von mir zu Michael Carter, um das nochmal kurz klarzustellen. Also da, so sehe ich das halt. Genau, der ist halt mein 2-6, dann 2-7. mein Pre-Draft Wide Receiver 3, Rashad Bateman, leider in Baltimore gelandet, auch wenn da jetzt die Tage berichtet wurde, dass Baltimore jetzt mehr passen will. Da bin ich aber mal gespannt. Also, ja, soll mir recht sein, also Bateman werde ich wahrscheinlich mit sehr wenig bis gar keinen Shares, weil ich einfach da nicht das Top 10 Upside sehe, überhaupt nicht. Dementsprechend bin ich da halt raus. Und ja, genau, also die Offense einfach zu low volume. Dazu haben sie halt auch noch Tylan Wallace gedraftet, den ich halt auch relativ in Ordnung fand. Also die klauen sich da alle Touches untereinander.
Ja, sie haben jetzt genau, vier ganz gute Receiver, muss man einfach sagen, mit Hollywood. Ich halte jetzt nicht wahnsinnig viel von dem, aber er ist solide. Sie haben Mark Andrews.
100 Targets gesehen letztes Jahr.
Ja. Ja, da war halt auch gar kein anderer da, aber er wird nicht verschwinden, meine ich einfach nur damit. Da ist Tylan Wallace, Hollywood Brown, Mark Andrews und Rashad Bateman. Und dann muss man sich halt überlegen, wie teile ich jetzt 400 Gesamttargets oder sind wir mal bullish, 450 Gesamttargets auf. Und ja, wie viel Air Yards gibt das? Ja, relativ halt einfache das Rechnung. Das
Ding ist, man darf halt auch nicht vergessen, es sind ja auch noch andere da. Es ist ein Sammy Watkins da, der da bestimmt nicht unterschrieben hat. Und also ich würde jede Wette eingehen, dass Sammy Watkins da auch seine Targets sieht. Also,
ja, klar, ein ja, paar, bestimmt.
60 Targets wird er bestimmt wegsneaken.
Boah, und auch meinst Spieler du 60 wie Targets? Boah.
Sammy Watkins, ja, glaube ich schon. War jetzt mal aus der Hüfte geschossen, ne? Müsste ich jetzt nochmal nachkalkulieren.
Das wäre endgültige Tod einfach.
Aber glaubst du, dass ein Rookie wie Bateman gleich, also glaubst du, dass Bateman mehr Targets sehen wird als Sammy Watkins in Baltimore?
Ja.
Nächstes Jahr. Okay. Genau, und ist auch noch ein Willie Snead haben sie gesigned, ne? Ich glaube, der ist zu den Raiders gegangen. Nee, Entschuldigung, jetzt
so, will ich so, er war da, falsche, ja.
Der war ja da, stimmt, genau, so rum war es. Ja, aber es sind auf jeden Fall, also es ist relativ crowded für so eine Offense, ne? Das ist jetzt nicht Minnesota, wo du zwar auch nur 12 Pass-Attempts im Jahr hast, aber es auch nur zwei Leute gibt, die fangen, also dementsprechend, also ich lasse da den Finger von, ich sehe da kein Upside und dementsprechend bin ich da raus.
An der Stelle Grüße nochmal an den Yannick, den Doldi, unseren treuen Hörer, der ja erst schon James Robinson verloren hat. Und ja, by the way, es ist jetzt auch endgültig Miles Boykin tot, du kannst ihn wirklich droppen. Es ist soweit.
Ja, das sind so Spieler, die seit Jahren irgendwo am Ende des Rosters rumkrebsen und ja.
Irgendwann gehören die auch einfach released. An einem gewissen Punkt muss man Einsehen haben.
Du meinst also, der Wide Receiver 6 oder 7 in Baltimore ist kein guter Stash.
Ja, finde ich echt, hat überschaubares Upside. Aber okay. Ja, genau. Also.
Genau, und jetzt komme ich noch zu meinem letzten Spieler im Tier. Wir reden schon wieder hier unserem Kopf und Kragen. Und das ist unsere deutsche Football-Hoffnung.
Ja.
Amon-Ra St. Brown, einfach Opportunity, ne? Also, wir haben letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Dementsprechend habe ich ihn da. Was natürlich nicht so schön ist, ist, dass er halt nur 4 Runden Draftkapital hat. Ich glaube, irgendwie, habe es irgendwie heute gesehen bei Twitter. Ich glaube, also die Bilanz für 4 Runden Wide Receiver ist so grottig. Also, ich glaube, da hat irgendwie von den letzten 35, irgendwie über die letzten 10 Jahre oder sowas, niemand eine Fantasy-Football Top 50 Wide Receiver-Saison gespielt. Also irgendwie so eine absurde Statistik war das schon wieder. Also, naja.
Ist natürlich schlechte Statistik, muss man sagen, weil warum ist 5 Runde haben, es gibt keinen Grund, dass 5 Runden Picks auf einmal bessere Hitrates haben sollten, aber es war tatsächlich, man sieht einfach, Tag 3 Spieler sind für den Arsch, das sind Scheiß-Bets.
Ja.
Dementsprechend, deswegen habe ich auch Amon-Ra in der Opportunity in Detroit oder in dem Spot in Detroit, dafür wird er halt einfach hochgestuft, weil er sich gegen quasi niemanden durchsetzen muss und dann nimmt man halt den Shot halt, ne? Und wir verzichten hier auch auf niemanden mehr, der gut aussieht. Das ist halt das Schlimme. Wir sind hier ab Pick 20 ungefähr in einem so unfassbar, also da rühren wir echt in der Scheiße rum. Das macht keinen Spaß.
Ja, vielleicht mache ich jetzt noch eben mein nächstes Tier. Das wäre dann das 6. Dann sind wir wieder ungefähr gleich auf. Genau, dann habe ich 2-9 Nico Collins. Ist einfach die Frage oder das Fragezeichen um die Quarterback-Situation. Und auch wenn Davis Mills halt starten wird, auch wenn Collins da die zweite oder dritte Option ist, wird die Offense halt auch nicht Highscoring sein. Dementsprechend eben 2-9, 2-10 Pat Freiermuth. Ich halte eigentlich ziemlich viel von dem, aber auch da begrenzt erstmal durch Ebron. Ja, dann 2-11 Amari Rodgers. Ja, wenn das Landing ist.
Landing-Spot und Draft-Kapital.
Ja, 100%. Ich habe schon die Randall Cobb-Vergleiche gehört und Randall Cobb, vielleicht werden es so einige wissen, war tatsächlich in Green Bay auch ein guter Receiver, muss man sagen. Es gab diese Zeiten mal, bevor er zu den Cowboys gegangen ist und dann letztlich zu den Texans. Aber der Junge verdient immer noch schweinemäßig viel Kohle. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Genau. 2-12 dann Kadarius Toney. Gefällt mir nicht, aber Mangel an Alternativen. Und er war halt die 20. Auswahl von den New York Giants im Draft. Dementsprechend ist der da mein 2-12 und auch der Abschluss meines Tiers.
Du hast also Anthony Schwartz nicht mehr in dem Tier, der in Runde 3 zu Cleveland gewandert ist. Okay.
Nein, also.
Ja. Genau. Gut, dann sind wir tatsächlich relativ soweit wieder gleich auf. Ich habe eben noch Anthony Schwartz da drin, kann dann anfangen. Bei mir ist es jetzt dann erst Tier 6, bei dir kommt dann Tier 7. Das eröffnen für mich die drei Quarterbacks, und zwar in der Reihenfolge Mond, Mills und Trask. Hier einfach nur Mond ganz oben, weil er für mich ja das größte Rushing-Upside hat. Minnesota passt soweit. Ich denke, dass er irgendwann 2022 starten wird. Davis, außer sie machen nächstes Jahr irgendwas anderes, kann man natürlich nie voraussagen, aber Cousins ist nicht die Langzeitlösung dort. Das haben sie uns jetzt auch klar gezeigt mit dem Draft. Davis Mills, einfach über Trask, weil er sofortige Chance hat, in Houston zu starten, denke ich. Irgendwo wird das immer wahrscheinlicher. Ist ja nicht so, dass wenn Watson jetzt hier irgendwie freigesprochen wird oder das außergerichtlich alles klärt und von der Liga nicht gesperrt wird, dass er dann automatisch in Houston startet. Der will ja immer noch weg von Houston. Also es sind zwei Riesendinger. Und dann ist der Starterposten in Houston offen. Von dem her kann man, finde ich, absolut einen Case machen, Mills hier sogar als Nummer 1 in dem Tier zu sehen. Und Trask ist von den dreien, glaube ich, irgendwo der beste von drei schlechten Quarterbacks. Und hat halt mit Tampa Bay aber einen Landing-Spot, wo ich keine wirkliche Chance sehe, dass er aufs Feld kommt. Und ja, genau, deswegen habe ich die in der Reihenfolge. Und dann kommt noch Hunter Long, Tight End von Miami. Den finde ich auch noch ganz, ganz cool irgendwie als Pick. Bevor es dann wieder weitergeht Richtung Ramondre Stevenson, Tylan Wallace, Dwayne Eskridge, Tutu Atwell, Emir Smith-Marset, Josh Palmer und Seth Williams. Also das ist dann wirklich bis zum Ende. Ich habe da kein Tier mehr drin. Aber boah, ja, da wird es halt echt einfach dünn. Und ich könnte eigentlich im Nein, ich muss sagen, hinter Hunter Long müsste ich eigentlich nochmal eine Linie ziehen und ein Tier machen. Weil alles, was danach kommt, ist einfach Katastrophe.
Ja, absolut. Also ich bin da auch wirklich, das ist so ja, nimm deinen Shot irgendwie auf den Spieler, ja, den du magst, ne? Also das ist wirklich hier jetzt, fängt das große Grabbeln an, am Grabbeltisch, also.
Ja, echt, ja, so.
Also ich würde einfach vielleicht auch gar nicht mal in Tiers unterteilen, sondern einfach mal meine 12 Drittrunden-Picks jetzt hier vorlesen. Ja. Aber, also ich bin, auch wenn ich jetzt meine Runde 4 und 5 so angucke, dann, ja, da könnte, kann man auch einen Case für andere Spieler da machen, ne? Mhm. Also genau, meine 1 in dem Tier ist tatsächlich auch Davis Mills, weil ich einfach denke, dass der auch zeitnah startet. Dann 3-2 Kellen Mond, 3-3 Anthony Schwartz. Weil, ja, Schwartz habe ich ein bisschen runtergestuft. Ich hatte den tatsächlich auch mal so Ende Runde 2, aber oh, Cleveland's Passing Offense, ne? Es ist halt, also, den mag
ja,
ich, den mag
OBJ
ich, Schwartz.
Ist ja nicht weg, ne? Der kommt ja auch zurück und Landry ist auch
na,
da.
Eben.
Das heißt, und dann haben sie Tight Ends und so. Also es ja, ist nicht so, dass da alles weit offen ist.
Genau. Ja, ich sag mal auch so Spieler wie Peoples Jones, ne? Ich meine, so muss man auch erstmal sich gegen durchsetzen, ne? An Schwartzes Stelle. Genau, an 3-4 habe ich dann Fitzpatrick, den Receiver von Tennessee. Ich weiß, sein Vorname ist mir gerade entfallen. Des, ne?
Des
Fitzpatrick.
Ja,
genau.
Den habe ich nicht drin tatsächlich, einfach nur, weil ich ihn so. Weil ich das Profil so scheiße finde, dass
fair.
Selbst der Landing-Spot Tennessee reißt für mich einfach nicht raus.
Ja, gut, aber ich sag mal, da ist es halt der Wide Receiver 2 in Tennessee,
ja,
wird sich weiß. Halt entscheiden zwischen Des Fitzpatrick, Josh Reynolds und Racy McMath. Also einer von den
aber
drei, oder vielleicht, ja.
Zach Ertz.
Firkser. Firkser ist, ich habe Firkser überall gekauft und oder vom Waiver Wire aufgepickt, muss man vielleicht eher sagen. Ja, Also ich besitze im Moment eine ungesunde Anzahl an Firxer-Shares. Wenn du mir jetzt zu Earth sagst, dann muss ich ja sehen, dass ich die loswerde.
Verkauf ihn lieber jetzt als Tight End One, weil ich glaube tatsächlich, das ist für mich der absolute Landing-Spot für Zach Earth, sobald er released wird.
Boah, ich glaube, an die Colts sollte das passieren. Ja. Frank Reich und Carson Wentz, ja, sind halt seine Homies, ne? Und mit denen hat er auch funktioniert.
Auch guter Punkt.
Vielleicht auch New England. Ich glaube, die haben Need auf Thailand. Aber.
Ja, genau.
So, unbedingt. Genau. 3-5, also ich mache jetzt zweimal einfach weiter. 3-5, ja. Chuba Hubbard. Einfach Upside, wenn CMC weg ist, dann. Wir haben gesehen, was Mike Davis gemacht hat. Ja, weiß ich nicht. Es ist einfach ein Upside-Pick. Genau. Dann an 3-6 Ramondre Stevenson. Es ist halt einfach ein Backfield, was nicht entschieden ist.
Ja.
Und wenn Bill Bock hat, ihn auf einmal zu featuren oder sowas, oder er sich sehr, sehr gut anstellt, und ich glaube einfach, dass er toolsmäßig schon ein guter Running Back ist, die Frage ist halt, ob der Kopf funktioniert. Bei dem, das ist auch so ein Spieler, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass der vor der Saison noch released wird.
Aber ja, klar. Das kann voll passieren. So.
Wenn er sich wieder die gute alte Sportzigarette genehmigt, dann ist da ganz schnell Feierabend, glaube ich.
Ja.
307 ist dann der gute Josh Palmer. Genau. Mhm. Finde ich einfach die Chargers ein relativ interessanter Landing-Spot, wenn er sich gut anstellt und sich gegen Jalen Guyton, Tyron Johnson und vielleicht sogar ja, Mike Williams, man weiß es nicht, durchsetzen kann, dann ist da möglicherweise was möglich. Ja, auch kein Spieler, der mir sonderlich gut gefällt, nur einfach Opportunity-wise interessant. Genauso der nächste Spieler, 3-8 ist Daz Newsome. Mhm. Und zwar, ich gehe davon aus, dass Anthony Miller die Saison in Chicago nicht erleben wird. Mhm. Dementsprechend da auch ein Spot frei wird, und wenn Justin Fields dann auf dem Feld steht, dann vielleicht bekommt er seinen Shot. 3-9, ja, da könnt ihr euch jetzt einen traurigen Smiley vorstellen. Tylan Wallace.
Achso, nee, okay. Ich dachte, es kommt jetzt schon dein Lieblingsspieler. Aber okay, das kommt wirklich dein Lieblingsspieler.
Ja, genau. Also Tylan Wallace, ich mochte ihn sehr gern, aber gilt das Gleiche wie für Bateman. Ich habe die jetzt beide hier auch so hoch. Jetzt könnte man ja fragen, warum hast du denn überhaupt noch drin, wenn du den Landing-Spot so katastrophal findest. Naja, es gibt immer eine Restchance, dass sie irgendwo vielleicht nochmal woanders landen oder... Wer weiß, ne? Die NFL ist...
Tylan Wallace ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler, glaube ich. Und er ist der talentierteste von denen in der Reihe, die wir hier anschauen. Und dann ist einfach die Möglichkeit, dass er aufs Feld kommt und Hollywood Brown aussticht. Und dann...
Ja. Ja, gut. Selbst dann...
Ja, dann ist immer noch ein Problem, aber ja.
Selbst dann, das stimmt, wenn ich wüsste, er hätte die Hollywood Brown-Rolle, dann... Ja.
Situationen ändern sich, das ist einfach so.
Ja, genau, und deswegen habe ich jetzt auch Kyle Trask an 3-10. Ha, das klappt ja, was für ein Übergang hier. Genau, Trask halt, mal gucken, vielleicht sagt Brady sich ja irgendwann, ich will lieber mit Giselle in der Sonne liegen und keinen Bock mehr, die NFL zu malträtieren, indem ich alle Super Bowls der Welt gewinne. Ja. Genau. Dann 3-11 Hunter Long. Opportunity finde ich nicht so gut, aber ich halte den Spieler eigentlich für relativ gut. Dementsprechend glaube ich schon, dass er auch talentierter ist als Gesicki und auch sein Profil in Miami mehr gebraucht wird und mehr Anklang findet. Brian Flores ist ja auch eher so ein, ja, soll ich das sagen, Pound the Rock Guy, glaube ich. Ja. Und dementsprechend ist Long halt der wesentlich bessere Blocker zum Beispiel als Gesicki. Und darüber können wir vielleicht aufs Feld kommen. Und dann auch noch ein Opportunity-Pick. 3-12 Javion Hawkins. Und wer weiß, Davis knickt im ersten Preseason-Spiel oder ja, Preseason Bowl um und zack, ja. sehen wir Javion Hawkins Season.
Absolut, gebe ich dir recht. Vielleicht dann einmal, ich will da gar nicht viel zu sagen, weil das ist das ganz gut jeweils zusammengefasst, glaube ich. Ich sage nochmal ganz kurz was zu den Spielern, die ich jetzt drin habe, die du nicht hattest. Ich glaube, Dwayne Eskridge hattest du gar nicht, richtig?
Nee, hätte ich jetzt an 4-3 tatsächlich.
Okay, also Dwayne Eskridge habe ich hier in der dritten Runde einfach nur Draftkapital, genau das gleiche gilt für Tutu Atwell. Tutu Atwell ist halt super klein und schmal und deswegen problematisch, aber er hat immerhin produziert im College und hat Second-Round-Draft-Kapital, deswegen, die werden einfach am Roster sein und die werden ihre Teams schaffen und die werden auch mal aufs Feld kommen. Dann habe ich an, das waren jetzt meine Picks 3-8 und 3-9, 3-10 war es Emir Smith Marset, dritter Wide Receiver jetzt in Minnesota und muss im Prinzip nur irgendwie sich gegen Chad Beeb, glaube ich, heißt auch der Typ, oder?
Beebe.
Und dann gibt es noch diesen Ola BC Johnson. Ja. Und ja, gut, ich meine, ich kann nicht sagen, dass er sich gegen die durchsetzt. Vielleicht ist er auch wirklich zu schlecht dafür, aber es gibt wenig Wide Receiver Rooms, wo du mit gegen so überschaubare Competition um den Spot 3 kämpfen kannst. Und ja, deswegen, das ist einfach eine, wenn er das dann schafft, dann ist es eine Adam Thielen-Verletzung davon entfernt, die Nummer 2 in dem System zu sein. Und irgendwie finde ich den deswegen ganz interessant. Aber ja, eigentlich will ich ihn auch in der dritten Runde nicht nehmen. Ja, das ist, lieber nehme ich den dann in Runde 4 und ich glaube, da kriege ich ihn auch. Aber ich wollte ihn hier mal erwähnt haben, so als kleinen Sleeper-Guy von mir. Und dann war es eben Josh Palmer, ich glaube, den hattest du mit drin. Und meine letzte war ja Seth Williams. Und das einfach nur aus dem Grund, dass ich sage, das ist für mich kriminell, wie spät der im NFL-Draft ging. Der Typ hat Talent. Er ist vielleicht nicht der beste Separator und so, aber im Contested Catch Game gut. Und ja, wir wussten es vorher, dass sein analytisches Profil nicht zu seinem Film gepasst hat. Ich glaube, dass die NFL da einen Fehler gemacht hat, den Spieler so weit durchrutschen zu lassen. Jetzt ist das Problem, ich würde ihn höher nehmen. Es ist halt Denver. Und das Ding ist echt also randvoll mit guten Receivern und hat nicht mal einen guten Quarterback. Und das ist wirklich Worst Case eigentlich. Aber trotzdem sei einfach hier, ich wollte ihn nochmal erwähnen, ich werde den wahrscheinlich überall draften, einfach weil ich ans Talent glaube. Und dann einfach hoffen, dass sich irgendwas verändert und dann habe ich ihn halt und ich werde keinen Drittrunden-Pick dafür brauchen, denke ich. Ich glaube, den kann ich in der vierten Runde überall holen und ja, genau, den wollte ich einfach hier nochmal erwähnen.
Jo.
Gut. Hast du noch jemanden, den du hier jetzt genauso, den du eingehen möchtest oder so? Ansonsten sind wir soweit durch.
Sonst sind wir eigentlich durch. Die anderen, ja.
Ja, ich weiß gar nicht.
Alles in Ordnung, brauchen wir nicht drüber
reden. Hier gibt's auch nicht mehr so Tierbreaks und so, ne? Also im Prinzip muss man einfach sagen, in dem Moment, wo es hier in Runde 3 anfängt, ja, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie für einen frühen Drittrunden-Pick einen Second-Rounder nächstes Jahr krieg, mache ich das all day.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, die erste Hälfte der dritten Runde geht noch so, da sieht man zumindest so einen groben Pfad für einige Spieler, dass man sieht, okay, es muss nicht erst hier alles zusammenbrechen, dass der überhaupt eine Chance kriegt, ne? Das ist ja auch bei so Receivern, keine Ahnung, Eskridge oder auch der hat immerhin Draftkapital oder auch Atwell oder auch Smith Marset oder so, wenn die halt ein Run-Heavy-Scheme spielen, so, dann muss schon sich einer der beiden Top-Receiver verletzen. Jetzt ist es zum Beispiel bei Seattle so, die haben halt auch noch Everett, den ich halt für relativ talentiert halte und auch noch ein My Guy von Shane Waldron ist, der ja nun vorher schon mit ihm zusammengearbeitet hat und also da muss schon wirklich einiges passieren, damit er dann auch die Möglichkeit bekommt, Fantasy-relevant zu werden. Und auf lange Sicht sehe ich es halt auch nicht, weil die beiden Top-Receiver halt langfristig gebunden sind.
Aus reiner Prozesssicht würde ich noch, kann man sich halt überlegen, die Wide-Receiver sind einerseits ist es unwahrscheinlich, dass sie einschlagen und zweitens ist, wenn sie einschlagen, der Impact überschaubar. Deswegen kann man auch absolut einen Case machen für die Running Back Flyer, die man nehmen kann. Elijah Mitchell nach San Francisco zum Beispiel, wenn er einschlägt und dann guter Change of Paceback werden kann, 10 bis 15 Carries irgendwie mal hat, Receiving Game Opportunity bekommt und so. Also einfach immer überlegen, was ist denn der Impact von dem Hit, wenn der Spieler hittet. Das ist nicht unwichtig. Und im Prinzip, ja, hier hinten, wir sind wirklich, das sind Verzweiflungspicks oder Upside-Picks. Einfach probieren, aber nicht zu wichtig nehmen und genau. Von dem her passt das. Dann bleibt mir nicht mehr als, ja, dir wieder mal zu danken. Und wir hören uns dann nächste Woche mit was anderem. Ich weiß noch gar nicht, wir haben noch gar nicht gesprochen, was wir jetzt gerade für ein aktives Topic haben. Dann für die JIT werden wir unser Live-Kommentar irgendwie der Rookie Drafts machen in gewisser Weise. Bin ich auch schon gespannt, freue mich schon drauf. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß beim Traden und langsam beginnen die Rookie Drafts und es ist doch eine heiße Phase für uns alle gerade.
Auf jeden Fall, da kommt einiges auf uns zu. Ja, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, wie immer, folgt uns gerne auch auf Twitter @DynastyFlow oder halt dem Flo @49erFlo, mir @Phil81190. Genau, dann lasst uns auch, wenn ihr Bock habt, mal eine Review da, ne? Freuen wir uns auch.
Bei oh ja, da Apple. Müssen wir uns mal bedanken. Das haben wir genau. Immer noch nicht erwähnt. Ich vergesse es jedes Mal. Wir haben bisher nur 5-Sterne-Bewertungen bekommen und ich freue mich riesig drüber. Richtig, richtig cool. Also danke an alle, die das bisher gemacht haben. Und mega. Echt sehr geil.
Ja, genau. Und darüber hinaus auch danke schon mal auch an das Feedback von allen. Und ja, auch die uns schon unterstützen wollten über Patreon oder PayPal. Die Möglichkeit gibt es ja bislang noch nicht. Ja, wir arbeiten da an was. Es wird auch ein Discord geben, in welcher Form auch immer. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Da sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig drüber. Aber seid da auf jeden Fall gespannt. Da wird's was geben.
Genau, schön angeteasert. So ein wie sagt man, Cliffhanger bringt sonst nur 11 Leben von Max Jakob Ost. Und damit, glaube ich, können wir alle unsere Hörer schön in die Pause bis zur nächsten Woche schicken, oder?
Ja, mal gucken. Bei mir steht am Wochenende der Umzug an. Internet sollte, also habe ich schon umgemeldet, soll am Freitag im neuen Haus funktionieren. Ich bin sehr gespannt.
Bestimmt.
Ja.
Das funktioniert immer super. Klappen.
Ja, ich bin gespannt. Telekom ist das also. Schauen wir mal, ob die Telekom das gebacken kriegt. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten, beziehungsweise nicht, wenn es nicht geklappt hat.
Ja, genau. Ja, so ist das. Alles klar, gut, Phil. Dann hau rein, mach's gut und wir hören uns halt dann, wenn es wieder geht, wenn du wieder Internet hast.
Alles klar,
hau rein. Bis dann, ciao.